PPR, Superflex, Tight End Premium, Alvin Kamara oder Saquon Barkley?
Alvin Kamara.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, na, wie geht's dir zum Start in die Trey Lance Week?
Ja, mal gucken, ne? Also ich habe so ein bisschen ich habe Weihnachten verdaut, das Essen von Weihnachten verdaut und auch die das teilweise bittere Halbfinale. es war alles in allem eine nicht so leicht zu verdauende Woche. Wir gucken mal, wie jetzt dann die Finalwoche ausgehen wird. Und da schauen wir dann nochmal, dass wir ein versöhnliches Ende ins Fantasy-Jahr und auch ins Jahr 2021 bekommen.
Ja, ich freue mich schon auf Review-Folgen, die wir dann in irgendwie machen können nach der ganzen Nummer. Aber ja, jetzt kommt alles läuft zusammen am Ende auf die eine Woche und dann sehen wir mal, was wir alles an Trophäen mit nach Hause ziehen können. Und ja, ich bin gespannt. Aber da lasst uns tatsächlich einfach nächste Woche dann mal drüber sprechen oder in den Wochen drauf, wie es genau gelaufen ist bei uns und so weiter. Machen wir auch nicht jedem noch ein Update am Halbfinale geben, aber ich glaube, alles in allem können wir beide schon auch nicht ganz unzufrieden sein mit der letzten Woche.
Ja, 4 von 9 meiner Playoff-Teams sind jetzt im Finale. Ist okay. Ich bin nicht zufrieden, aber also auch nicht komplett unzufrieden. Aber es war halt teilweise echt bitter, ne? Ich habe teilweise wirklich komplett die kalte Dusche. Also da kann ich vielleicht noch mal einmal kurz, das machen wir wirklich vielleicht ein andermal. Aber wenn du innerhalb der letzten Minute des ersten Spielblocks 20 Punkte eingeschenkt bekommst, also dann kotzt du halt schon ab, ne? Das ist dann wirklich schon mies. Und teilweise dann wirklich auch Pech gehabt, ne? Aber nun gut, so ist Fantasy.
Feel you. Ich habe 4 Matchups gehabt, 2 verloren und die mit einmal 6 Punkten, einmal 7 Punkten, glaube ich. Das tut natürlich schon ein bisschen weh, wenn du dann genau weißt, da habe ich ja vor der Partie noch geschwankt, wen ich hier ins Line-Up nehme und es war die falsche Entscheidung.
Ah, oh, der Klassiker.
Dann tut es natürlich weh, aber ja, gut, klar. Gehört dazu. Heute generell, wir haben uns eben jetzt halt nicht irgendwie ein aktuelles Playoff-Thema genommen, das wir für uns jetzt halt irgendwie analysieren, sondern wir schauen mal ein bisschen auf Spieler, die uns generell dieses Jahr vielleicht ein bisschen enttäuscht haben, bei denen der Dynasty-Wert gesunken ist oder niedrig ist, Veteranen größtenteils, die vielleicht schon noch ein paar gute Jahre drin haben, aber da sprechen wir dann im späteren Teil der Folge drüber, wie wir die Jungs einschätzen. Bevor wir das machen, würde ich aber sagen, können wir nochmal unseren kleinen Werbeblock einlegen und ein bisschen quasi über unseren Podcast sprechen. Wo kann man denn dem folgen?
Ja, also bei Twitter zunächst mal @dynastyflo mit ph oder uns beiden da direkt, dir @49erflo, mir @phil81190. Dann könnt ihr auch gerne unserem Discord-Server joinen, um dazu diskutieren und euch Tipps und Tricks abzuholen oder auch Feedback dazulassen. Hatte in der letzten Woche, wenn ich das mal vorlesen, der Go Devil zum Beispiel, und das fand ich ganz cool und deswegen wollte ich das hier auch nochmal erwähnen, hatte der uns gestern ein cooles Feedback da gelassen, und zwar schrieb Go Devil: ich wollte mal Danke sagen für die ganzen Tipps und Tricks zu Dynasty. Ich spiele das erste Jahr Dynasty und habe in 3 von 4 Ligen das Finale erreicht. Im Halbfinale, habe ich jedes Duell mit mindestens 48 Punkten Vorsprung gewonnen. Ihr habt aus meiner Sicht einen großen Anteil daran und daher nochmal Danke. Ja, cooles Feedback auf jeden Fall, GoDevil. Dann heißt es jetzt natürlich nochmal einmal Arschbacken zusammenkneifen und auch im Finale dann den Gegner mit mindestens 48 Punkten wegfegen. Ja. Ganz klar. Nee, coole Sache. Viel Erfolg da. Und genau, also sowas gibt es dann im Discord auch, ne? Also das ist schon ganz, ja, cool. Ja,
super cooles Feedback. Also wirklich hab mich auch sehr gefreut. Offensichtlich waren wir hoch genug bei T. Higgins, dass er ihn häufig eingekauft hat. Das scheint sich ausgezahlt zu haben. Sehr, sehr cool. Wenn ihr uns ansonsten anderweitig unterstützen wollt, es gibt mittlerweile auch auf Spotify die Funktion, uns zu bewerten. Das sieht bisher auch sehr, sehr gut aus. Apple Review könnt ihr uns gerne da lassen. Das spült uns halt nach oben in den ganzen Podcast-Rankings und Trends. Das heißt, das steigert ein bisschen die Reichweite für uns. Und ansonsten könnt ihr uns auch finanziell unterstützen, entweder bei Patreon, patreon.com/dynastyflow, oder ihr schickt uns einfach, was ihr möchtet, bei PayPal, paypal.me/dynastyflow. Freuen wir uns natürlich auch sehr, wenn wir da ein bisschen Unterstützung bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Und jetzt gerade, wo auch die Offseason losgeht und ihr ja den Titel eh schon gewonnen habt, könnt ihr uns auch vielleicht mal so in euren Ligen weiterempfehlen. Dann haben die anderen vielleicht nächstes Jahr auch mal eine Chance. Ja.
Wenn es in die Draft-Coverage reingeht, dann müsst ihr es halt wieder quasi runterwerten. Da sind wir dann offiziell ganz schlecht. Nee, das wird sowieso wieder cool. Ich freue mich da riesig drauf. Offseason ist fast die beste Zeit in Dynasty einfach. Auch gerade natürlich so für einen Podcast machen. Da kann man so viel Zeug irgendwo extra noch liefern, was ihr in vielen Redraft Podcasts natürlich ansonsten nicht hört.
Ja, nee, genau. Also ich denke da, wir haben ja auch schon einige Vorabblicke so gegeben. Und ich denke, da werden wir auch wieder viel raushauen, viel Zeit investieren und ja, habe ich auch auf jeden Fall schon Bock drauf. Mal gucken, jetzt die College Football Playoff Halbfinale sind ja jetzt tatsächlich auch an Silvester.
Was für Maden sind das eigentlich, dass die das an Silvester machen, Alter? Jetzt hängen wir auf so einer verkackten Scheißparty rum, irgendwie mit ein paar Leuten. Ich habe so keinen Bock auf den Mist, wenn da gerade College-Football-Halbfinale läuft.
Ja, also mal gucken. Ich bekomme morgen meine dritte Impfung und mal schauen.
Vielleicht geht es dir ja sehr schlecht.
Vielleicht geht es mir so schlecht, dass ich nicht, obwohl wahrscheinlich schlafe ich dann, bevor die Playoffs laufen, auch wiederum nicht so super. Mal gucken. Ja. Mal gucken, aber
ja. Ansonsten haben wir auf jeden Fall was für einen Neujahrstag. Also die Spiele gibt es ja ganz gut in voller Länge dann immer auf YouTube zu sehen, glaube ich, oder? Oder
ja.
So zum Nachschauen, ich glaube, das kriegt man. Oder ansonsten The Zone, weiß ich gar nicht, haben die das drin komplett? Bin ich mir jetzt nicht sicher.
Also wenn sie es übertragen, dann, aber ich glaube, das werden sie übertragen und ich glaube, dann haben sie es auch. Dann kannst du es auch im Real Life schauen.
Ja, das ist dann natürlich geil. Ja. Dann sind schon mal die, ja, irgendwie 7 Stunden am Neujahrstag sind dann schon mal gedeckt. Das ist doch ideal.
Ich gucke, ja, also die Tradition ist bei mir, ich gucke meistens am Neujahrstag Darts-WM, witzigerweise. Ja. Und das wird damit dann auch wieder ein bisschen kollidieren. Schauen wir mal.
Ja, das ist generell gerade. Und jetzt ist ja noch, schaust du Klassiker, ansonsten natürlich für Schanzentournee, Neujahrsspringen.
Ja, genau, stimmt, das gibt's auch noch. Ja, das interessiert mich jetzt nicht so brennend, aber...
Okay. Ja, ich habe heute das erste Springen jetzt vorhin, als ich mir schön die Weißwürst reingezogen habe als braver Münchner, das erste Springen angeschaut.
Ah ja, cool. Ja. Früher habe ich das mal geguckt, zu Zeiten von Martin Schmidt und Sven Hannawald.
Ja, und Adam Malisch. Legendäres Ding, Alter.
Adam Malisch und wie sie nicht alle hießen.
Ja, und der eine, der gefühlt immer noch springt, der Japaner. Och. Alter, das ist also einer der geilsten Typen überhaupt, der ist ja mit irgendwie Anfang 40 da immer noch mit rumgehüpft bei denen und fällt mir jetzt aber tatsächlich der Name auch nicht mehr ein.
Ja.
Eine absolute Legende.
Okay.
Genau. So viel zum Sportprogramm, das ist vollgepackt für die nächsten Tage offensichtlich und das passt aber gut. Angenehmeres gibt es doch kaum. Bevor wir aber dazu eben übergehen, lass uns wirklich nochmal zu den Jungs kommen, über die wir jetzt heute sprechen wollen. Ich habe schon gesagt, das Panic-O-Meter wird ein bisschen getestet und ich bin ja gespannt, wie es bei dir so aussieht. Wir haben uns insgesamt, was sind das jetzt, 12 Jungs, glaube ich, rausgesucht. Und das sind drei Quarterbacks, drei Running Backs, fünf Wide Receiver und ein Tight End. Ja, bei denen so ein bisschen die Enttäuschung mit Sicherheit da sein wird bei den Managern nach dieser Saison. Jetzt wird da vielleicht der ein oder andere durchaus gewillt sein, den Spieler zu verkaufen. Und dann geht es natürlich auch ein bisschen darum, kauft man den oder kauft man ihn nicht? Wie sieht man da die nächsten ein, zwei Jahre? Wie sind die Peripherals hinter nur Points per Game irgendwo da? Warum gab es eine Underperformance und da gibt es auch Hoffnung am Horizont? Und ich würde sagen, wenn du nichts anderes mehr dazu irgendwie einleitend zu sagen hast, können wir auch gerne schon zu den Quarterbacks kommen.
Lass uns starten.
Gut. Mit wem möchtest du denn beginnen? Hast du hier einen Favoriten?
Ach, wir können mal langsam reinstarten und dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht mit Ryan Tannehill beginnen. Und soll ich zuerst was zu ihm sagen? Möchtest du zuerst was zu ihm sagen?
Ja, klar. Start rein mit Ryan Tannehill.
Genau.
Wie denkst du denn über ihn?
Ja, also ich glaube, also Ryan Tannehill, Quarterback 16 nach Points per Game dieses Jahr, war jetzt, oder hatten wir uns wahrscheinlich etwas mehr erwartet, auch gerade nach der letzten Saison und auch nach der Wide Receiver Verpflichtung von Julio Jones, hatte man sicherlich gehofft, dass er zumindest mal als Quarterback 1 abschließen könnte die Saison. Ja, da muss ich ganz klar sagen, da ist es bei mir jetzt so, also ich habe jetzt mal bei PFF auch nochmal geguckt, da war die 7, also unter den Quarterbacks laut PFF, und den würde ich jetzt hier mal ein bisschen in Schutz nehmen und würde sagen, ist der Offensive Coordinator weg, die Receiver waren über weite Teile des Jahres verletzt, ich glaube der Left Tackle Taylor Lewan war ja auch lange Zeit verletzt, ich wollte gerade nochmal gucken, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele der dieses Jahr gemacht hat, vielleicht weißt du es so, aber
das weiß ich zwar nicht, aber ich kann mal dazu sagen, sie sind nach der Pass-Block-Grade von PFF, sind sie die Nummer 30 der NFL mit einer Overall-Grade, also von 51,7, heißt wirklich Bottom-3-Team in der NFL, was Pass-Blocking angeht. Ja. Das ist übel.
Ja, achso, ich sehe gerade, also LeBron hat 11 Spiele doch schon gemacht, aber naja, wie gesagt, war eben auch immer in and out und ja, also wie gesagt, für Tannehill lief es wirklich nicht perfekt, kann man, denke ich mal, so festhalten, und dementsprechend würde ich hier auch sagen, das Panic-O-Meter, wir haben uns jetzt hier mal auf die Skala 1 bis 10 geeinigt, ne, wobei 1 dann ganz, ganz wenig panisch ist und 10 dann, ja, ich sag mal, alle Alarmglocken läutend wären. Ich habe mir hier bei Tannehill eine 3 aufgeschrieben, also sehr, sehr unbesorgt bin ich bei ihm. Genau, also ich glaube, dass das sich wieder korrigieren wird und er nach wie vor ein solider Quarterback sein wird. Wie siehst du das?
Da stimme ich dir zu. Ich habe auch eine 3 vergeben tatsächlich bei ihm und vielleicht noch ein bisschen mehr, was ich so zu ihm denke, ist halt, er ist, wenn man diese, du hast schon gesagt, Passblocking war wirklich fürchterlich, Receiving gab es einfach Probleme, sie haben halt Julio, der ist einfach komplett fertig, muss man sagen, da kommt irgendwie gar nichts mehr, und hinter AJ Brown, das war sowieso, das war ja der Take zu AJ Brown im Juni, noch vor dem Julio-Trade, so kann die Wide Receiver 1 Saison spielen, weil es sonst nichts gibt, und dann kam Julio, der bringt nichts, und dann ist AJ Brown auch noch teilweise verletzt, also das war schon eines der schlechtesten Receiving Corps auch noch der NFL, und ja, Tannehill spielt aber trotzdem eine zumindest solide Saison, und natürlich ist das nicht das, was man sich erwartet hat, aber Panik braucht man nicht haben. Die Frage ist natürlich schon, was wird von den Problemen, du hast ja gesagt, wir haben den Offensive Coordinator, wir haben im Prinzip die O-Line und wir haben die Receiver. Drei Problemstellen, was davon wird jetzt nächstes Jahr besser, damit Tannehill auch besser performen kann? Es gibt halt nicht wirklich so den Punkt, bei dem man ganz klar sagen kann, ah ja, hier kommt ein Topstar-Receiver zum Beispiel zurück oder die O-Line muss auf jeden Fall besser werden. Das ist halt, ich hoffe drauf, dass es besser wird, weil so schlecht kann es eigentlich fast nicht bleiben, aber ja, das ist so ein bisschen das, warum es überhaupt bei 3 ist für mich.
Gut, wer ist dein Dein nächster oder mit wem würdest du jetzt gerne weitermachen?
Ja, dann lass uns doch mal zu Tua kommen. Der gute Tua Tagovailoa, Quarterback der Dolphins. PFF-Grade ist da schon ein Ticken schlechter. Hat er eine Grade von 70 übers gesamte Jahr. Was mich bei Tua echt ja, sehr bedrückt irgendwie, obwohl die einfach mal so die Stats gar nicht so schlecht sind. Also wenn du so EPA per Play anschaust oder Completion Percentage over Expected, da ist er jeweils, da ist er einmal Nummer 14 und einmal die Nummer 3 sogar der NFL. Also Completion Percentage-wise ist er ja gut. Das Problem ist, wie kommt er dahin? Er hat einen super niedrigen A-Dot und ich finde diese ganze Offense, das ist halt irgendwie echt eine Gimmick-Offense. Die spielen quasi da alles so aus RPOs raus oder das ist so das, womit er Erfolg hat. Aber wenn es davon weggeht, sieht es halt nicht so gut aus. Er hat eine Big-Time-Throw-Rate von 2,5% und 4,4% Turnover-Worthy Plays drin. Das heißt, das ist, und diese Zahl, wenn die Turnover-Worthy Plays deutlich größer sind, ist das nicht gut. Das ist Jimmy Garoppolo-Style. Und beim Anschauen von den, ja, von ihm selbst und von den Spielen, da komme ich auch ein bisschen zu dem Schluss, dass er so in dieser Riege Quarterbacks irgendwie wahrscheinlich langfristig zu finden sein wird. Und ja, das deswegen ist mein Panic-O-Meter bei ihm schon sehr, sehr hoch. Und da würde ich schon eher jetzt, ja, puh, da wäre es bei mir schon eher die 9 eigentlich, wenn ich ihn so sehe dieses Jahr. Auch wenn man ihm schon zugutehalten muss, dass er noch eine schlechtere Pass-Blocking-Line hat und das Receiving Corps ist jetzt auch nicht, ja, es ist schon besser, weil er hat immerhin Jalen Waddle und Mike Gesicki, aber es ist jetzt auch natürlich kein Game Changer oder kein dominantes Ding in der NFL, es ist einfach solide. Trotzdem, wie gesagt, Panic-O-Meter, da schrillt die ein oder andere Alarmglocke.
Ja, sehe ich auch so. Also ich habe auch deine 8 vergeben. Ich war vor der Saison kein Tour-Fan. Ich kann das alles, was du gerade gesagt hast, so auch unterschreiben. Dazu würde ich jetzt noch anfügen, er hat dieses Jahr im Endeffekt auch, wenn ich es mir angucke, mal nur 3 oder 4 gute Teams überhaupt gespielt oder gute Defenses. Er hat zum Beispiel sonst gespielt gegen Jacksonville, Atlanta, Jets, Giants,
Das
Jets,
sind übrigens
ne?
genau die 4 Spiele, in denen er richtig, in denen er wirklich gut war.
Genau.
Also einfach nur überdurchschnittlich. Diese 4 Gegner.
Genau. Und sobald der Gegner etwas stärker wurde, gut, New England Woche 1 war okay, aber ansonsten, sobald der Gegner stärker wurde, wurde Tua halt eben auch schwächer. Ne? Und das ist eben, ja, wie gesagt, es ist eben so ein, ja, ich sag mal, so ein Low-End-Starter in der NFL wird es wohl sein, aber darüber hinaus denke ich eher nicht.
Also Keep Trade Cut hat Tour zum Beispiel noch über Tannehill und bei
Ui,
direkt
ui.
bei Mac Jones und da finde ich schon, wenn ich das noch machen kann mit Tour irgendwie, dann ja, dann nutze ich jetzt gerade diesen 7-Game-Winning-Streak, um ihn irgendwie zu verkaufen und so,
Ja.
aber da wäre es jetzt an der Zeit.
Ja, also Tua gegen Tannehill straight up wäre auch echt also super. Sofort.
Genau. Dann haben wir hier noch einen Kandidaten stehen. Wie ist denn dein Take zu Trevor Lawrence?
Ja, habe ich mich extrem schwer mitgetan, aber letztlich, man muss ganz fairerweise, oder man muss sagen, also die Saison war schlecht, gar keine Frage. Er hat war nur die 29 nach Fantasy-Punkten per Game, die 36 nach PFF. Wenn man sich das Ganze angeguckt hat, also der wirkte oft, als würde er mit angezogener Handbremse spielen, einige Fehler drinne. So, das muss man einfach so sagen. Aber letztlich, es war Urban Meyer als Head Coach, der wirklich kein guter Head Coach war in diesem Jahr, kann man, denke ich, so festhalten. Da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen dazu. Ja, wenn Marvin Jones, Jamal Agnew oder ja, einer von den beiden irgendwie dein Wide Receiver 1 ist, und dann muss man sich schon fragen, wie soll er auch besser spielen? Dementsprechend also würde ich das schon als Entschuldigung nehmen, und da würde ich auf jeden Fall einfach noch ein Jahr warten, bevor ich da wirklich komplett alles über Bord werfe und mir wirklich Sorgen mache. Die müssen jetzt eine gute Offseason haben, die müssen vielleicht mal einen guten Free Agent Receiver bekommen und vielleicht im Draft dann eben auch noch was für ihn tun, für die O-Line. Für die, vor allen Dingen aber auch die Waffen, das ist das Allerwichtigste. Und ich glaube, dann können wir da auch noch eine gute, starke Verbesserung sehen. Dazu natürlich, klar, Head Coach, Offensive Coordinator wird natürlich auch mitentscheidend sein, was sie da nun installieren. Ja, und da bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, und dementsprechend, also ich habe mal beim Panagometer habe ich mir zwar eine 6 aufgeschrieben, aber. Also ich will da noch nicht, würde ihn auch nicht verkaufen aktuell, wenn ich ihn habe in Dynasty, aber ja, natürlich, man muss einfach sagen, die Saison war grottig. So.
Und, ja. 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 Mein Panic-O-Meter steht bei einer 5. Ich sehe aber, also ich kann erstmal alles unterschreiben, was du gesagt hast. Es ist ja eigentlich auch relativ offensichtlich, die Umstände sind unfassbar schlecht. Das Einzige, was halbwegs okay ist, ist seine O-Line. Aber die Receiver, das ist wirklich, das ist kein NFL-Niveau. Da hat er am College halt Besseres gehabt zum Arbeiten im Prinzip.
Ja, viel.
Und das ist schon, das sagt schon alles dann eigentlich auch darüber aus, wie es da um Jacksonville an sich bestellt ist. Und das Einzige, wo ich schon anderer Meinung bin, ist das Halten, Verkaufen. Wenn ich Trevor Lawrence habe, dann habe ich ihn ja unter anderem deswegen, also was so gut ist an genau so einem Spieler, bei dem Hype um dieses Prospect im vergangenen Jahr, der Wert hat sich halt gehalten. Also er hat jetzt eigentlich ist so mehr oder weniger das Schlimmste passiert, was passieren konnte. Er hat unfassbar scheiße gespielt. Es ist überhaupt kein Hype entstanden um Trevor Lawrence. Es war einfach jetzt Mist, eine Mist-Saison. Aber der Value ist nicht zusammengekracht, weil man halt immer noch sagt, okay, das ist immer noch der Andrew Luck 2.0 aus dem College raus und so. Und das Problem ist, jetzt gehen wir in die Saison und diese Versicherung, die ist halt weg. Das heißt, jetzt, wenn es nochmal schlecht wird, dann fällt der Preis halt natürlich schon zusammen. Das heißt, ab jetzt geht man wirklich ins Risiko, wenn man ihn hält. Und deswegen würde ich mir durchaus überlegen, ihn aktuell, ja, jetzt ist ja die Zeit, wo du ihn zu einem Joe Burrow irgendwie ohne viel Aufpreis machen konntest, ist natürlich irgendwie jetzt vorbei aufgrund der letzten Wochen. Aber ja, also kann man ihn vielleicht doch, braucht man einen Quarterback? Wenn ja, dann kann man vielleicht ein paar Tiers runtergehen und auf dem Weg dahin einen frühen First-Round-Pick mitnehmen und da wieder was Neues holen. Also ich würde versuchen, da irgendwie kreative Wege zu finden, um zumindest mal den Markt zu testen. Und wenn ich den Preis, den er aktuell irgendwo hat, wenn ich den generieren kann, dann würde ich ihn verkaufen. Für mich ein klarer Sell-Kandidat aufgrund dieser verlorenen Sicherheit.
Ja gut, du verkaufst ihn dann natürlich zu 50% vom Maximalwert. Ne? Das ist halt das Problem. Also vor der Saison, du hast es gesagt, du hast gerade eben gesagt, da konnte man Burrow für ihn bekommen ohne viel Aufpreis. Andersrum, man hätte auf Burrow wahrscheinlich noch einen First-Round-Pick gerade mit der Verletzung und so weiter drauflegen müssen, was auch das Startup-ADP eigentlich schon wiedergespiegelt hat. Und
ja, da gingen sie relativ ähnlich, oder?
Ja, also Lawrence ging schon Ende erste Runde oftmals und Burrow eher so Mitte, Ende zweite. So war, okay, hatte ich so, ja. Aber ungefähr, ne? Wie gesagt, kann jetzt je nach ADP dann auch variieren mit Sicherheit. Genau, also dementsprechend, gut, ist halt wie gesagt die Frage, wie risikofreudig ist man? Ich behalte ihn, wie gesagt, weil ich eben nicht glaube, dass er bastet. Ja. Ist halt das Glücksspiel dann. Ne?
Genau. Klar, ja. Aber zum Beispiel, was ist ein Deck? Wie weit ist ein Deck im Moment weg von ihm? So value-technisch.
Ich glaube.
Das ist natürlich eine viel, viel sichere Nummer jetzt.
Ja, klar. Gut, durch das Deck-Game vom Wochenende ist Deck wieder ordentlich gestiegen. Ne? Das ist halt, es ist wie es ist. Davor, vor diesem Spiel, hättest du wahrscheinlich also wäre es nicht keine große Preisdifferenz gewesen zwischen den beiden. Glaube ich nicht.
Ja. Ja. Genau. Also ja, ihr könnt euch ja das auf jeden Fall mal überlegen. Ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, okay, was passiert, wenn wir 4 bis 6 Wochen in der 2022er Saison sind und es ist weiterhin Müll in Jacksonville. Dann
Keine Frage. Ist auch, also der die diese Downside ist auf jeden Fall da, weswegen ich auch das Panikometer hier auf die 6 gestellt hätte hab, ne? Wenn das nicht so wäre, dann wäre es eben halt auch anders. Genau, also dementsprechend, klar, sehe ich voll, aber ich sehe eben auch das Upside und ich glaube einfach nach wie vor an das Prospect Trevor Lawrence.
Gut, passt. Da das eigentlich ganz gut beleuchtet und können von den Quarterbacks, wenn du keine Honorable Mention hast, die du noch hier zeigen möchtest, dann können wir rübergehen zu den Running Backs und ja, können da starten mit einem Mann, der uns ja auch jetzt am vergangenen, ja in der vergangenen Montagnacht etwas enttäuscht hat. Alvin Kamara, Running Back der Saints, einer der absoluten, ja, Phil Guys quasi. Der hat dir viele, viele Championships gebracht letztes Jahr. Dieses Jahr wird er sich da irgendwie ein bisschen schwerer tun. Und ja, wie ist es denn da so um dein aktuelles Panic-O-Meter bestellt?
Naja, also Panic Level ist bei mir bei einer 4. Also ich sehe das überhaupt nicht so kritisch, weil wir wissen, was Kamara kann. Wir wissen auch, wer die Saison bei den Saints Quarterback gespielt hat. Also nominell jedenfalls. Und genau, also die Offense ist halt nix. Ne? Das ist einfach das Problem. Aufgrund dessen ist bei Kamara halt eine riesen Touchdown-Regression eingetreten. Gut, er hat noch Spiele verpasst. Also das kam ja alles auf einmal. Und dadurch ist er eben bei den Points per Game extrem eingebrochen von um die 25 auf 17,8 jetzt. Und ja, das ist natürlich ein herber Schlag und wie du gerade richtig angesprochen hast, ja, meine Kamera-Teams sind alle schön auch im Halbfinale ausgeschieden, weil, ja, ich weiß gar nicht, 6 oder 7 Punkte oder was er gebracht hat oder ja, irgendwie sowas in der Range, ist natürlich inakzeptabel, aber ich glaube, wenn die Saints irgendwo auf Quarterback zumindest mal, ich sag mal, Jameis Winston wieder bekämen, dann, also in dem Level, dann wäre auch Kamara wieder besser. Und würde auch wieder auf seinen Running Back 1 Status kommen. Natürlich muss man bei Kamara immer sagen, klar, er ist jetzt auch, ich glaube, 26 oder wird, er ist 26, glaube ich. Das ist natürlich auch irgendwann ein Alter, wenn man ihn jetzt natürlich gut verkaufen kann, aufgrund des Namens noch und auch der Leistung, die er noch liefert oder die Production, die er noch liefern wird, die nächsten ein, 2 Jahre mindestens mal, dann es kann man da schon drüber nachdenken. Also da bin ich dann auch nicht ganz abgeneigt.
Bei mir ist es doch ein Ticken höher. Also mein Panic-O-Meter bei Alvin Kamara ist eine 7. Ich habe hier zwischen 6 und 7 geschwankt, muss ich sagen. Am Ende habe ich mich für die 7 entschieden. Und ich sehe natürlich komplett deinen Punkt mit den, ja, mit der schlechteren Saints Offense. Das Problem ist, er hat deutlich mehr Carries pro Spiel bekommen. Er hat überhaupt, also generell, eine höhere Opportunity Share als in der Vergangenheit. Im Prinzip sind es ja, 2 Receptions pro Spiel weniger. Und das ist natürlich so ein bisschen das, was ihn immer ausgemacht hat, woraus er immer sehr, sehr viel ja, Produktion geholt hat. Und die Red Zone Touches pro Spiel zum Beispiel, die sind gleich geblieben im Vergleich zum letzten Jahr. Es war irgendwo, ist es ja auch mal zu erwarten, dass jemand dass seine, ja, vielleicht Red Zone Touch pro oder Touchdown pro Red Zone Touch Ratio, dass sich das verringert, weil er da immer einer der allerbesten war. Und da ist natürlich auch immer ein bisschen Glück dabei. Und wenn es eine Saison lang mal ein bisschen gegen dich läuft, dann passiert das. Aber er hat sich halt auch, was so Breakaway, Run Rate, Juke Rate, Yards Created per Touch, die Sachen, die sind auch alle deutlich schlechter geworden. Und deswegen habe ich schon ein bisschen die Sorge, dass auch bei Alvin Kamara halt, dass wir jetzt in diesem Jahr schon auch den persönlichen Decline von ihm gesehen haben, was das angeht, so was seine Klasse oder sein Skill angeht in der NFL. Und ja, das ist das, was mich fast eher concernt als nur der Punkt. Jetzt bringen wir wieder einen Quarterback rein, der nicht Taysom Hill oder hier Ian Book ist, und dann läuft das wieder. Deswegen, ja. Panic-O-Meter ist bei mir ein Ticken höher und ich werde auf jeden Fall bei meinen Camara-Shares über die nächsten Wochen und Monate mal gucken, wie der Markt so ist und werde durchaus versuchen, da gleichwertigen Ersatz irgendwo ranzuholen für ihn.
Was man hier vielleicht noch da auch erwähnen muss, auch gerade so diese Red Zone Efficiency und so, natürlich auch Ramczyk und Armstead haben auch extrem oder haben auch einige Zeit gefehlt, ne? Was natürlich auch immer, wir haben es bei Zeke Elliott, glaube ich, am allerdeutlichsten gesehen, was eine O-Line für dich ausmachen kann als Running Back. Mhm. Und ich glaube einfach, das spielt auch eine Riesenrolle, gerade in der Red Zone oder sowas, wenn deine O-Line da schlecht blockt, dann ja, wird einfach die Effizienz auch schlechter, ne? Das ist ganz klar. Also dementsprechend, glaube ich, das ist alles nicht zu vernachlässigen und wenn die Offense dann sowieso schon nicht funktioniert, dann wirkt sich das dann natürlich auch in den Zahlen aus.
Klar. Leider wird wahrscheinlich Drew Brees nicht aus dem Retirement kommen, denn das war einfach der kongeniale Partner.
ja, gut. Mal gucken, was da passiert. Also ich glaube, die Saints sind ja eigentlich immer relativ kreativ, was sowas angeht und da bin ich
Russ.
Auch sehr gespannt. Ja, gut. Bin ich sehr gespannt, was sie dann bekommen.
Genau. Okay. Nächster Mann, den wir hier auf der Liste haben, ein weiterer Running Back. Sehr hoch gehandelt. Ich weiß noch, dass ich in 101 in meinem ersten Dynasty Draft gepickt habe. Davon sind wir mittlerweile doch ein gutes Stück entfernt. Es geht natürlich um den ein Generational Prospect, Saquon Barkley.
Möchtest du anfangen?
Nee, ich habe gerade schon wieder so viel geredet, jetzt starte du mal.
Okay.
Also starte du lieber wieder.
Gut. Also Saquon, natürlich wieder eine Saison zum Vergessen, die ich sag mal, die Saison der Giants so oder so, nachdem jetzt auch Daniel Jones dann raus ist, komplett derailed, also die kriegen gar nichts mehr auf die Kette. Wen wundert es auch, wenn Mike Glennon und Jake Fromm es starten müssen? Gut, das sind einfach, was soll ich sagen, das sind einfach keine NFL-Quarterbacks.
Ja.
Und dementsprechend, schlecht war dann auch die Offense, dazu natürlich wieder Injuries bei Saquon. Erst kam er von seinem Kreuzbandriss zurück, dann hat er sich ja nochmal den Knöchel da irgendwie vertreten, möchte ich fast sagen. Das klingt ein bisschen zu verharmlos, aber an sich einfach die Offense ist schlecht und sie geben ihm dieses Jahr eben auch nur nachdem sie wussten, okay, die Saison wird nichts mehr, haben sie auch angefangen, Saquon eben Limited Touches zu geben, haben die Backfield-Rolle dann so ein bisschen mit Devontae Booker angefangen zu splitten. Und das wirkt sich natürlich auch in seinen Points per Game aus. Also Saquon aktuell auch nicht mehr startbar für dieses Jahr. Ich habe die Hoffnung, dass das nächstes Jahr wieder besser wird, also dass sie wieder mehr auf ihn vertrauen, ihn jetzt praktisch in eine Offseason wieder gesund werden lassen, nochmal zu alter Stärke zurückkommen lassen und dann eben ihn auch vielleicht hinter einer verbesserten O-Line auch wieder mehr einsetzen und er dann wieder in Richtung der Alte gehen kann. Natürlich, ich kann verstehen, dass die Enttäuschung bei ihm mittlerweile auch sehr groß ist. Und mein Panic-Level hier bei ihm ist eine 5. Ich bleib da aber noch relativ entspannt bei ihm, weil ich einfach an sein Talent glaube und daran glaube, dass das wieder besser wird. Er hat es zwischendurch dieses Jahr auch aufblitzen lassen. Natürlich, jetzt, wie gesagt, der Rest der Saison war einfach Müll.
Jo. Da kann man eigentlich gar nicht so viel dazu sagen. Bei mir ist es eine 4. Einfach weil es irgendwie so ein bisschen, es ist, was es ist mittlerweile bei Saquon. Er ist ein Top-Running Back und ich finde schon, dass man das immer noch auch irgendwo sieht. Sieht man auch in den Statistiken, dass er nach wie vor einfach richtig gut ist. Er hat zum Beispiel eine Juke-Rate von 28,6%. Das ist richtig, richtig stark und er ist nicht schlecht geworden oder er ist jetzt nicht, er hat nicht seine Klasse verloren wegen der Injuries zum Beispiel. Wenn jemand davor Angst hat, die würde ich ihm dann an der Stelle schon nehmen. Das Problem ist einfach, es kein Workhorse mehr irgendwie, oder war es halt jetzt zumindest nicht. Ob das daran liegt, dass die Giants gemerkt haben, oh Scheiße, Alter, wir haben mit den Playoffs hier nichts zu tun, oder das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber es ist auf jeden Fall so, und ich glaube, ich sage mal, der Frust bei allen Barkley-Managern, wenn man da sieht, dass Devontae fucking Booker die Big Runs
Ja.
rausknallt und Saquon halt immer da für seine 3 Yards per Carry läuft. Der ist natürlich da, und das ist auch verständlich. Ja, es ist einfach eine Frage von Volume und von Opportunities. Die sind nicht so hoch, wie man es bei ihm einfach gehofft hat. Die Frage ist, werden die Umstände da irgendwie besser? Und ich hoffe zwar drauf, aber es tut schon weh, dass dieses Jahr Joe Judge, Daniel Jones, das ganze Ding, das kommt alles wieder zurück, wohl nächstes Jahr. Und das wäre natürlich schon wichtig gewesen, da mal ein ordentliches Housecleaning vorzunehmen. Und das wäre dann auch besser für Saquon gewesen. Ich muss sagen, ich habe keine Panik, aber ich habe auch einfach nicht mehr die Erwartung. Ich rechne nicht damit, dass er nächstes Jahr eine Running Back 1 Overall Season spielen kann. Einfach, ich sehe das nicht mehr in seiner Range of Outcomes so. Und dementsprechend ist aber auch sein Preis mittlerweile. Also, der ist halt auch bei weitem nicht mehr da, wo er mal war.
Nee, genau. Also ich glaube auch, also eins overall sehe ich auch da nicht, aber natürlich, ich sag mal, in Richtung, einfach durch Volume und sowas sehe ich schon, dass er dann wieder eine Running Back 1 Saison spielen kann.
Ja, das auf jeden Fall, das ist definitiv drin. Aber ich meine, wir sehen das hier, oder ich sehe das jetzt gerade hier auf Keep Trade Cut. Der Running Back nach Saquon Barkley im Dynasty Ranking ist David Montgomery.
Ui.
Und wie abartig ist das, wenn wir darüber nachdenken? Aber naja, eins vor ihm ist Antonio Gibson. So, es ist halt, ich weiß nicht, wie viel höher ich ihn eigentlich wirklich ja, selbstbewusst ranken kann.
Das wird sich in der Offseason zeigen. Ich denke mal, da wird ja auch dann wieder die Ranking-Time irgendwann kommen im Sommer.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wo wir ihn dann haben werden. Auch was sich über die
Genau.
Offseason tut, ne? Das ist, denke ich, auch ganz
Ja.
entscheidend.
Definitiv, definitiv. Hoffentlich können die auch mal was O-Line-mäßiges machen, aber da habe ich ehrlich gesagt die Hoffnung verloren, dass die Giants irgendwann mal eine solide Offensive Line zusammenschrauben können.
Ja.
Das wäre doch überraschend. Ja, genau. Gut. Das war. Nee, wir haben noch einen Mann.
Genau.
Stimmt. Den hattest du noch, da hatten wir uns erst kurz missverstanden. James Robinson, der hat sich jetzt die Achillessehne gerissen. Ganz unglücklich. Das war übrigens der, ja, Sargnagel für mein eines Halbfinalteam. Da habe ich ja, nicht mal zur Halbzeit, ich weiß gar nicht, wann war Miles Sanders raus mit seiner gebrochenen Hand.
Ja,
Im
drittes
zweiten
Viertel.
Viertel, glaube
Nee,
ich.
der war
Drittes
immer,
Viertel?
ja, der war
Ja.
erst raus einmal kurz und dann kam er wieder und dann hat er sich, glaube ich, die
Mhm.
Hand gebrochen.
Ah, okay.
Irgendwie so, ja.
Ja, also ich habe nur mitgekriegt, okay, Sanders ist raus, der hat zumindest noch seine 5,5 Punkte oder so gemacht, aber das Backfield aus Sanders und J-Rob zusammen, das war dann doch etwas viel für ein Team. Ja, Non-Contact Injury, er ist einfach quasi zusammengefallen, als es da geschnalzt hat im linken Bein. Natürlich fürchterlich. Ja, ich bin ja sowieso riesiger James Robinson-Fan, weil ich die ganze Story einfach schon so geil finde. Ich finde auch einfach, er ist ein super Running Back. Das Panic-O-Meter, das muss ich jetzt sagen, das fällt mir super schwer, ihn da einzuordnen, ehrlich gesagt, weil irgendwie ist es, vergleicht man das jetzt damit, was man, weiß ich nicht, vor 8 Wochen natürlich von James Robinson irgendwie erwartet hat zu jetzt. Es ist eine 10, und andererseits, naja, was ändert sich großartig? Ich hatte jetzt James Robinson auch nicht als Kandidaten für einen Top 10 Dynasty Running Back in den nächsten Jahren auf dem Zettel. So realistisch muss man dann auch sein. Und deswegen, ja, klar, Achillessehne ist scheiße. Auch wenn wir jetzt bei Akers sehen, es gibt doch einen Weg zurück offensichtlich, obwohl alle Doubter das nicht für möglich gehalten haben. Daher würde ich mich einfach mal so geschmeidig in die Mitte legen und eine 5 vergeben.
Ja, sehe ich schon ein Stück weit höher, das Panikometer. Also ich habe hier eine 7 vergeben, eins oder also und auch eher in Richtung Tendenz 8 als Tendenz 6. Also schon eher so eine 7,5 ist das bei mir.
Ja.
Weil, ja, Achillessehnenriss, kein Draftkapital, First Round Running Back kommt zurück. Also wenn schauen wir mal, wie Robinsons Heilungsverlauf, ich meine, der von Akers war jetzt alles andere als normal, aber der, wie der Heilungsprozess bei Robinson sein wird, ob der zum Saisonstart überhaupt fit ist, also das kann man schon anzweifeln. Und ja, schauen wir mal, ne? Also inwieweit er dann nochmal zurückkommen kann, gerade für so einen undrafted Free Agent, der dieses Jahr auch lange nicht so gut gespielt hat wie letztes Jahr. Das ist halt auch noch eine Sache, die allein schon nicht so gut ist. Und dementsprechend ja, ist mein Panikometer da schon recht hoch. Und wenn man ihn hat und man kann ihn irgendwie verkaufen für ja, einen vernünftigen Gegenwert, dann würde ich das auf jeden Fall tun. Also da bin ich eher concerned, da bin ich auch eher raus. Und wenn mir da einer irgendwie einen frühen Second-Round-Pick bietet, dann sofort. Also dann,
Ja, gut,
ne.
okay, das ist der easiest sell ever dann. Aber ich glaube, den kriegst du nicht, oder?
Ja, ist halt die Frage, ne? Das ist immer so ein bisschen, ja, kommt immer auf die Liga an. Also das wäre für
Ja,
mich so
okay.
ein, also Sweet Sell. Ja, James Robinson Owner haben auf jeden Fall ihr Glück über die letzten
Ja.
anderthalb Jahre so sehr überstrapaziert. Wer jetzt bis heute nicht verkauft hat, der ist dann auch irgendwann mal selber schuld. Also ich habe auch einen Share von James Robinson, das hat mich auch gekostet im Halbfinale natürlich. Und ja, einfach bitter, ne? Ist einfach bitter, aber wie gesagt, den hätte man eigentlich schon während der Saison verkaufen müssen. Schade, schade drum. Ist jetzt halt, wie es ist.
Ja, ihr könnt euch alle nochmal bei mir bedanken, dass ich ihn vor den Playoffs empfohlen habe als Player to Buy, wegen dem Matchup
Naja,
gegen die
gut.
Jets und die Jags. Naja, aber der Punkt ist halt, ich habe einen Share noch gehabt, den ich ja nicht verkauft habe letztes Jahr. Man konnte ihn einfach gar nicht verkaufen. Also, oder super schwer nur, fand ich. Also, ich habe mal so ein bisschen versucht, aber boah, das war so schlecht oder so wenig, weil jeder gesagt hat, ja, okay, ich kaufe den nicht, weil nächstes Jahr
Ja.
irgendwie ist da jetzt eh nichts und ich habe keine Chance auf den Titel. Also brauchst du natürlich auch eine Liga, die ausgeglichen ist, wo dann jemand auch wirklich dran glaubt, dass er halt deswegen dieses Jahr den Titel holt. Dann ist vielleicht was gegangen, aber ja, ist mir nicht gelungen. Jetzt glaube ich, ist es, jetzt sind wir halt wieder jetzt sind wir halt bei Drittrunden-Pick, den du kriegen kannst. Wäre jetzt meine Vermutung, ehrlich gesagt.
Ja, gut, und dann muss man halt irgendwann auch drüber nachdenken, ob es Sinn macht, den dann zu verkaufen, ne?
Nee, also eben, genau. Und da würde ich dann halt auch lieber sagen, okay, dann probiere ich halt mein Glück. Weil er trotzdem immer noch ein Running Back mit der richtigen Size ist, der an sich gezeigt hat, dass er schon ganz okay ist. Und ja, genau. Dementsprechend, ja, ich verstehe auf jeden Fall, dass das Panic-O-Meter eigentlich doch ein bisschen weiter hoch sollte, denn ja, ich habe nur den Value einfach schon zu sehr abgeschrieben in mir drin. Mein
Okay.
Herz ist schwarz und gebrochen.
Mal wieder.
Ja,
Wir sind in der gleichen Situation
the
wie
second time.
nach dem Draft. Ja.
Turbenmeier, Alter, diese Made. The Jaguars sind cursed nach dieser Verpflichtung. Naja, okay, genau. Das war es dann jetzt aber wirklich zu den Running Backs. Und wir können zu den Wide Receivern kommen und uns da einem anderen Robinson widmen, dem guten Allen Robinson. Und ja, wie sieht es denn da aus? Also das war eine absolute Gurkensaison. Das war die allerschlimmste irgendwie von allen, die wir bisher jetzt besprochen haben. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir nochmal zu einer kommen. Ich glaube, das wird auch die schlechteste bleiben, bis in der wir, also in dieser Folge jetzt, mit Abstand sogar. Und das war richtig lost, was ja, Punkte angeht. Wie siehst du denn das Panic-O-Meter bei Allen Robinson? Ist das jetzt die 10?
Nee, es ist die 5 bei mir geworden, weil ja, Allen Robinson hat im Prinzip gezeigt, dass er ein guter oder ist ein guter NFL-Wide Receiver, war halt in dieser Saison eben durch einen Rookie-Quarterback, durch schlechte Quarterbacks, die ihm den Ball zugeworfen haben, mal wieder und auch einfach durch eine, ja, ich sag mal, dysfunktionale Offense einfach, ja, irgendwie und auch die Chemie mit Fields kam so nie zustande. Und ja, dadurch war es halt irgendwo nix. Dazu Chicago die sechstwenigsten Pass-Attempts, also auch die Offense war nicht wirklich Pass-heavy, beziehungsweise sind nicht wirklich viele Pässe geflogen, sodass auch ja dann bei einem 21%igen Target-Share du wirklich irgendwann sagen musst, okay, das passt alles nicht. Und dann ist er jetzt ja auch noch ein paar Spiele ausgefallen. Ich glaube, Covid und eine Verletzung, ich weiß nicht, Hammy oder so, oder Knie, irgendwas, ist ja auch egal. Jedenfalls, also, ja, das war einfach eine Seuchensaison für A-Rob und ich hoffe für ihn, dass er in der Free Agency gehen kann und dann irgendwo hingeht oder hingehen kann, wo ihm ein vernünftiger Quarterback den Ball zuwirft.
Das wäre gut, da gebe ich dir recht. Also bei mir ist es auch nicht die 10 bei Allen Robinson, bei mir ist es eigentlich, ja, du hast eine 5 gemacht, die war jetzt hier nicht, das geil machen. Ich gehe einen Tick drüber, ich sage die 6 an bei ihm. Im Prinzip muss man schon sagen, was halt nicht gut ist, ist, dass sein Target Share und ja, also dass der halt noch, dass der doch ein Stück, ein Ticken runtergegangen ist. Wir sind da jetzt bei ihm bei 20% oder 21%. Das ist immer noch okay, das ist gut. Aber es ist halt nicht mehr der ja, Elite Wide Receiver, der Allen Robinson mal war oder war in den letzten Jahren. Air Yard Share ist auch ein bisschen nach unten gegangen. Es sind alles immer noch okay Werte so, nur dieses ganz Elite-Ding war es halt nicht mehr. Aber man kann es mit der Situation schon erklären, dass er als Typ Wide Receiver, wie er halt auch einfach gewinnt und wie er angeworfen wird, das hat irgendwie nicht wirklich zu Justin Fields gepasst. Ich glaube, das kann man jetzt im Moment sagen. Der ist wohl eher ein Quarterback, der halt ja, Receiver anwerfen will, die offen sind. Gut, so lernst du es halt auch bei Ohio State. Ne? Das ist halt, da hast du das Problem nicht, dass du irgendwelche Jumpballs werfen musst, sondern da wirfst du auf den Receiver, der 5 Yard Separation hat, gegen irgendwelche Kids, die halt versuchen, da Defensive Back zu spielen gegen Elite Athletes. Dementsprechend hat das einfach überhaupt nicht zu so einem Rookie gepasst. Die Situation kann nur besser werden im Vergleich zu jetzt. Von dem her, ja, darf man nicht abschreiben. Und Allen Robinson, im Prinzip muss man dann eigentlich sogar sagen, wenn man das alles nochmal so zusammennimmt, ist nicht mehr ganz so gut, wie es wohl mal war. Das Alter ist halt jetzt auch eins, in dem du keinen Value Increase mehr großartig erwarten kannst. Also den jetzt bitte nicht kaufen, um ihn dann in Season wieder teurer zu verkaufen. Hint, kleines Ad, Tinosaurier und dann Kenny Golladay Trade. Das wäre jetzt genau wieder der gleiche Fehler, wenn man das probiert sozusagen. Das funktioniert mit in der Riege einfach nicht mehr, sondern dann den jetzt, aber kann jeder, glaube ich, der im nächsten Jahr wirklich Contender sein will und das seinem Team zutraut, im Moment auch einfach mal versuchen zu kaufen. Der wird vorm Draft so spottbillig sein. Oder jetzt hat, okay, vielleicht sogar jetzt noch vor der Free Agency, bevor man weiß, wo er hinkommt. Ist vielleicht durchaus eine Möglichkeit.
Ja, wenn entweder jetzt oder halt während des Drafts. Also denke ich auch, ja, das sind so die beiden Sweet Spots. Ich glaube, wenn dann Free Agency, wenn er gerade dann irgendwo neu unterschrieben hat, dann das ist meistens der schlechteste Zeitpunkt.
Ja, es kommt darauf an, wo es hingeht. Und wenn es super scheiße ist, dann willst du ihn halt auch nicht.
Ja, genau,
wenn richtig. Keine Ahnung, nach Denver geht.
Also ja. Was würdest du im Moment für Allen Robinson bezahlen?
Ja, ich würde halt versuchen, ihn für einen Late Second zu kaufen oder so ein Mid-to-Late Second würde ich ihn dann versuchen zu kaufen.
Ja, denke ich auch. Dass
ich das muss sagen, Early Second würde mir sogar schon wieder schwerfallen, weil wir haben es schon gesagt, wir haben 5, 6 wirklich gute Wide Receiver Prospects, die reinkommen und will ich da Allen Robinson noch lieber haben? Da bin ich mir dann tatsächlich nicht mehr sicher und deswegen Early Second wäre ich schon raus.
Ja, fiel mir auch schon schwierig, ja.
Genau. Vielleicht. Dementsprechend seht ihr schon, Panikometer bisschen heizt sich auf oder hat sich aufgeheizt über diese Saison hinweg.
Ja, vielleicht so ein Late Second plus ein Late Third, das wäre vielleicht auch was,
ja,
was man machen könnte.
Gut, ja. Ja, genau, richtig. Oder halt einen anderen Spieler, den ihr
ja, klar,
nicht mehr so haben wollt. James Robinson zum Beispiel. Genau, okay. Next one, wen hast du denn, möchtest du denn dir einen aussuchen von den verbleibenden Kandidaten?
Wollen wir über die Andre Hopkins sprechen?
Sehr gerne.
Ja, dann, ja, Nuke Hopkins, dieses Jahr auch kein gutes und hier bin ich auch wirklich dann mal, ja, bin ich in Panik, Also hier würde ich eine, hier würde ich eine 9 vergeben. Und ja, also ich, er wird halt, wie gesagt, wird halt 30. Die Offense hat das gemacht, was sie eigentlich schon die ganze Zeit machen wollen: den Ball verteilen auf viele verschiedene Targets. In der Vergangenheit ging es einfach nicht, weil die anderen Receiver zu schlecht waren und Hopkins zu gut. Hopkins nach wie vor völlig okay, ne? Also es ist auch ein ganz guter Receiver, aber das Problem ist einfach, wie gesagt, sie verteilen den Ball. Er hat nur 20,5% Target Share. Das ist wirklich nicht so gut. Also für einen Elite-Receiver.
Für ihn
Für
ist
ihn,
das
genau. Für ihn ist es
unfassbar schlecht.
genau. Und das hat auch dann nur zu 14,7 Fantasy-Punkten gereicht, was auch dann nur noch die 20 ist. Und dementsprechend, ja, ist das halt alles nicht so prickelnd. Und auch da können wir jetzt nicht erwarten, dass je älter er wird, dass er dann nochmal irgendwo besser wird. Bei Wide Receivern ist es nämlich nicht wie Wein, dass sie im Alter besser werden.
Da hast du recht. Ich verstehe deinen Panikometer komplett. Bei mir ist es im Prinzip ja auch sehr, sehr hoch. Ich weiß nicht, wann man eine 10 ehrlich gesagt vergibt. Aber im Prinzip ist es eine 10 für mich.
Ja.
Also ich hab bei DeAndre Hopkins, das schmeckt nach Age Cliff. Das schmeckt gewaltig nach Age Cliff irgendwie. Also wenn ich die 10 bei Julio Jones habe, da
Ja,
weißt
ja.
du halt, die ist erreicht, da sind wir drüber hinaus. DeAndre Hopkins, du hast es gesagt, 20,5% Target Share, das ist unfassbar. Und ja, klar, okay, die haben jetzt was in Receiver gesteckt, aber da ist dieser im Prinzip, letztes Jahr haben wir schon gesagt, AJ Green ist halt im Prinzip washed und ja, das ist halt, war vielleicht auch ein bisschen übertrieben und er ist okay, aber er ist jetzt auch kein Elite Receiver in der NFL mehr. Auch
Nee.
das ist ein reiner Rollenspieler und Christian Kirk, also ja, passt schon, aber Und dass DeAndre Hopkins einfach nicht mehr diese tragende Rolle in der Offense spielt, das ist concerning. 31 und 29% hat er nämlich in den letzten Jahren. Das Einzige, was ihm wirklich halt seinen Arsch gerettet hat, was jetzt die Points per Game auch angeht und was eben ein Sell-Window ermöglicht, sind die Red Zone Target Share. Da war er bei 33% plötzlich. Das war in der Vergangenheit sogar deutlich niedriger mit 21 und 26%. Das ist aber auch ein bisschen fluky natürlich. Da gibt es einfach weniger Pass-Attempts und deswegen kann das auch mal sich ein bisschen verändern. Und ja, daran sieht man aber, es ist. Also darüber hat er halt seine Touchdowns gemacht und darüber hat er halt sein Fantasy-Scoring noch in erträglichen, ja, im erträglichen Rahmen auch einfach gehalten. Und er hat eine Wide Receiver 2 Saison auf Points per Game Basis gespielt. Das ist vielleicht ein Sell-Window. Er hat halt einen unfassbaren Name-Value auch bei vielen noch. Und ja, würde ich definitiv versuchen, das irgendwie hinzukriegen, den dahingehend noch zu verkaufen. Aber ja. Ich kann nur sagen, auch da ist der Value in vielen Ligen nicht besonders gut. So ist das. Aber definitiv ein Kandidat, den ich auch im September 2022 auf dem Zettel haben werde, dass man den mal vielleicht verschifft.
Gut, wen hast du denn noch auf dem Zettel?
Ja. Dann könnten wir eigentlich mit DJ Moore weitermachen, meinem absoluten, ja, Lieblingsreceiver fast schon in der NFL. Ein Stud, wie er im Buche steht. Ja, du hast ihn unter anderem nominiert. Ich muss sagen, mein Panic-O-Meter bei DJ Moore ist eine 1. Bei einem, ja, 24-jährigen Wide Receiver, der so abliefert, habe ich keine Panik. Sein Preis ist auch immer noch so niedrig, dass ich sage, das ist am Floor. Es kann seine Situation, was Quarterback-Play angeht, kann eigentlich nicht mehr schlechter werden. Aber 28% Target-Share, 40% Air-Yard-Share sogar und hat wieder bringt halt einfach seine Yards nach Hause. Alles, was es da braucht, ist eine bessere Offense, also ein besserer Quarterback. Und dann liefert DJ Moore, dann ist er einfach ein Top 5 Dynasty Wide Receiver und deswegen, nee, also ich habe keine Panik bei DJ Moore.
Also ist das für dich aktuell eher ein Buy?
Ja, Screaming Buy, also ist er ja
Mal
immer.
wieder.
Ist er ja immer. Aber ja, ich rücke auch davon nicht ab.
Und wen hättest du lieber? T. Higgins oder DJ Moore?
Ja, Ich hätte beide lieber als CD Lamb.
Wow, oh, oh, oh. Okay. Ja, gut. Nee, also genau, ja, also bei mir ist das Panic-O-Meter bei einer 4, muss ich sagen, weil einfach aufgrund dessen, dass er mittlerweile, ja, ich sag mal, beim Start der nächsten Saison 25 sein wird, das ist jetzt natürlich auch noch nicht alt, aber jedes Mal wieder der Hype und dann letztlich verkackt Carolina ist halt, also ne, ich will ihm da auch persönlich keinen, in dem Sinne keinen Vorwurf machen, aber ja, es ist einfach so, die Offense ist bislang immer scheiße gewesen. Na, aber wie du schon sagst, man kann einfach hoffen, dass er mal einen vernünftigen Quarterback bekommt, der ihn da auch, ja, ich sag mal, würdig anspielt und dann glaube ich auch, dass sich das ganz schnell dann wieder zum Guten wendet. Ja, und
Das haben nämlich T. Higgins und CD. Das ist
ja. Ja,
der große
natürlich.
Vorteil.
Ja, klar. Und genau, also dementsprechend da wird's spannend. Ob ich ihn lieber als CD Lamb hätte, weiß ich jetzt nicht genau. Aber
Ja, fair. Also wird den Deal natürlich auch nicht machen. Darf man ja auch nicht machen, weil CD einfach ein Top 3 Dynasty Wide Receiver ist auf dem Markt. Ne?
ja,
So,
klar.
aber das, ich wollte eigentlich wollte ich nur die Referenz machen. Der ist für mich ein Sell bei dem, wie er spielt. Ich finde einfach, dass er den Preis eigentlich nicht rechtfertigt. Der Hype ist aber einfach da. Und bei DJ Moore ist es eigentlich andersrum. Der, finde ich, liefert besser. Nur ist, die sind die Umstände schlechter und sein Name Value ist deutlich schlechter.
Ja, witzig. Es gab mal Zeiten, da wurde DJ Moore als ja, so Wide Receiver 5 oder sowas gepickt. 5 bis 7, irgendwo sowas in der
Echt?
Range.
Gab's das mal?
Na klar, vor
Okay, krass.
vorletzte Offseason.
Okay, krass. Das ist mir zumindest gar nicht so im Kopf mehr.
Da
Interessant.
musst du mal DLF ADP angucken.
Zurückgehen.
Ja,
Ja. Interesting. Gut. Wer sich da immer noch, ja, ich denke mal zumindest immer noch drin aufhält, ist ein Spieler, den wir noch haben. Ja, das ist jetzt dein Lieblingsreceiver in der NFL. DK Metcalf.
Ja, einer meiner Lieblingsreceiver.
Ja.
Ja, habe ich zu Weihnachten auch erstmal schön so ein Blechschild bekommen, wie DK ein 49er Cornerback most und den Ball fängt.
Wie Josh Norman, oder?
Nee, Mosley
Oder
ist es.
Keller Witherspoon.
Nee, Mosley ist es, glaube
Mosley,
ich.
okay. Ah ja,
Ja.
okay. Ja, das ist traurigerweise immer noch unser Bester.
Ja, gut. Nee, genau, aber auf jeden Fall. Ja, also DK hier auch natürlich, die Saison war auch ein bisschen gebraucht, aber hier muss man ganz klar sagen, also Target Share 26%, Red Zone Target Share knapp 33%. Also die Zahlen für ihn selber stimmen, er ist gut, wenn man, ich sag mal, die Spieler auch sieht. Also es liegt oft nicht an ihm. Es liegt oft am Quarterback-Play, am Play-Calling. Seattle ist vorletzter in Pass-Attempts, was zum einen natürlich daran liegt, dass sie mit Geno gespielt haben, zum anderen, dass Russ dann über eine gewisse Zeit einfach auch nicht fit war und dass einfach dann auch, ja, die Offense so extrem langsam gespielt haben, so extrem wenig Plays gelaufen sind und er dann einfach zu selten angeworfen wurde. Und hier bin ich der Meinung, dass er auch ein Buy ist, gerade 24 geworden. Und ja, der wird auch über die nächsten 5 Jahre auch mit einem anderen Quarterback auch gut sein. Und dementsprechend denke ich, ist jetzt die Chance da, ihn zu kaufen, das, was man sonst wahrscheinlich eher schwieriger kann.
Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir komplett zu. Du hast schon gesagt, bei den Opportunity Shares unfassbar gut. Die Team Pass Plays, das muss man sich einfach überlegen. Die waren in den vergangenen 2 Jahren bei immerhin 35. Das war auch schon nicht viel in Seattle. Das war generell noch nie viel, aber jetzt sind sie runter auf 30 pro Spiel. Und das ist halt, man muss sich halt einfach nur das durchrechnen, wenn alles andere gleich bleibt und das um, ja, 10%, 20% nach unten geht, geht deine komplette Production 20% nach unten. Und nimm dem Receiver 20% der Yards weg, nimm ihm 20% der Touchdowns weg. Dann ist er nicht schlechter geworden, es haben sich einfach nur die Umstände geändert. Und ich glaube, bei 30 Team, also Passplays pro Spiel wird Seattle nicht bleiben, egal wer der
Nee.
Quarterback ist. Werden sie sich gar nicht leisten können. Und daher, jetzt ist die Production halt so niedrig, deswegen dann ist es eigentlich ein Easy Buy. Ja? Und ich habe das tatsächlich, dass er das so Target Share und gerade Red Zone Share, Air Yard Share, dass das alles so elitär gut ist immer noch, das hatte ich gar nicht so im Gefühl, ehrlich gesagt. Ich dachte schon auch, dass er selbst ein bisschen abgebaut hat. Und wo ich das heute gesehen habe, so jetzt nochmal in der näheren Analyse, dachte ich mir, Mensch, alter DK, da war ich selber auch ein bisschen low eigentlich die letzten Wochen, so ein bisschen aufgrund der Enttäuschung. Aber ja, eine bessere Chance, ihn jetzt mal günstig zu kaufen, wird man wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr kriegen.
Nee, auf keinen Fall. Und wie gesagt, es ist bei ihm halt eher so ein Receiver einfach, der praktisch jedes Play zum Touchdown bringen kann. Also das ist so dieser, also Screen Pass, wenn du einen Miss Tackle und dann ist er weg. Ne? Schnell genug ist er. Ja. Und dementsprechend, also das ist halt eben wirklich ein Elite-Receiver. Deswegen auch Panikometer hier bei einer 1, wenn die 1 das niedrigste ist.
Ja, meins muss ich auch ganz klar sagen, ist auch eine 1. Und gerade deswegen, was auch noch ist, selbst wenn Russ geht, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Nee. Also ich glaube nicht, dass es dazu führt, dass DK keine Top 5 Wide Receiver Saison spielen kann.
Nee, ein Slant kann fast jeder NFL Quarterback werfen. Oder ein Screen.
Definitiv.
Also, ja. Also,
ja, und auch die tief in One, also in so ein One-on-One Matchup, die Seitenlinie runter können auch viele. Das geht schon auch.
Ja, in der Regel ist er dann ja auch recht frei. Also es ist, also wenn er Separation kreiert, wenn er den Cornerback schlägt, dann ist er meistens dann auch weg. Ne? Aber das ist so ein bisschen das.
Ja gut, aber hast du Jimmy gesehen, wie Kyle Hughes schickt versucht
anzutreffen? Ja gut,
also ich glaube, so viel Separation hat selbst die Cam
Atkinson. Nee, okay, das ist fair. aber da muss man ehrlich sagen, ich hoffe mal nicht, dass Jimmy Garoppolo Quarterback in Seattle sein wird. Und Wahrscheinlichkeit ist auch sehr gering.
Ja, die ist glaube ich, wirklich überschaubar. Die ist überschaubar. Da kann man entspannt sein. James wäre halt so ein Typ, der natürlich super reinpassen würde. Aber ja, den wünschen wir uns auch immer überall hin. Und der kann leider nicht für jedes Team dann spielen, das gerade einen Quarterback sucht.
Nee, aber das wäre natürlich schon wirklich bei dem Receiver-Duo, das wäre schon brutal.
Definitiv. Definitiv. Einen Mann haben wir jetzt hier noch auf der Liste stehen und das ist Terry McLaurin. Mhm. Also einen Receiver haben wir noch auf der Liste stehen. Terry McLaurin und da ist mein Panic-O-Meter schon ein bisschen am Aufheizen. Also es läuft warm langsam und das aber auch jetzt schon seit über ein paar Wochen hinweg. Mittlerweile bin ich da bei einer 6 angekommen, aber eher tendiert es hin zur 7, muss ich sagen. Und das liegt aber jetzt gar nicht, auch da ist es, muss man schon sagen, es liegt jetzt auch nicht unbedingt an ihm. Also Target Share, Air Yard Share, das ist da, das passt alles. Auch da super niedrige Team Pass Plays per Game. Er kann nichts für seine Umstände. Das Problem ist, bei Washington habe ich irgendwie sehr wenig Hoffnung, dass sich die Umstände so richtig stark ändern über die Offseason. Also wie groß ist die Gefahr, dass wir weitermachen mit doch nochmal eine Saison Ryan Fitzpatrick und Tyler Heinicke und so. Ich sehe bei Terry nicht, dass Washington so dieses Quarterback-Upgrade schafft über die Offseason hinweg. Und aufgrund dessen habe ich auch Angst, was die Production angeht. Und vor allem ist bei ihm das Problem für mich, dass man ihn im Moment aufgrund seines Alters noch sehr, sehr gut verkaufen kann. Und ich habe den Eindruck, wenn das nächstes Jahr jetzt nicht fluppt, dann geht es da rapide bergab. Und daher habe ich die Angst, den Value an sich da zu verlieren, den er als Asset eigentlich in sich hat. Und unter anderem deswegen habe ich ihn ja vor irgendwie 4 Wochen für Diontae verkauft, mal in einer Liga.
Ja, ist für mich irgendwie auch, also schwierig hier zu beurteilen. Ich meine, total lustig, ne? Ich habe, glaube ich, in unserer Overreaction-Folge in Woche 1 gesagt, dass man Terry, dass das ein Sell-Kandidat ist, beziehungsweise dass man ihn traden sollte, weil, das einfach die Situation kacke ist und, dann hat in der Mailback-Folge doch irgendjemand gefragt, was unsere Schwäche ist, worauf ich gesagt habe, nicht oder beziehungsweise länger an den Takes festzuhalten. Und letztlich habe ich es in der Saison bei ihm halt bereut und so. Und ja, jetzt ist es eben genau auch das eingetreten, was ich mir damals schon gedacht habe, dass diese Washington Offense halt komplett implodiert ist. Und ja, ich glaube nach wie vor, dass McLaurin ein guter Receiver ist. Und mein Panic-O-Meter ist hier auch nur bei einer 4. Weil ich, wie gesagt, natürlich die Quarterback-Situation wie bei einigen anderen hier in der Liste einfach viel mitbestimmen. Und ich glaube aber, dass selbst wenn Fitz da Quarterback sein wird, dass es dann besser ist als alles, was er jetzt dieses Jahr so gesehen hat, auch wenn Heinicke natürlich seine guten Spiele hatte. Und ja, also ich glaube schon, dass McLaurin ein ganz guter Spieler ist. Bei ihm ist für mich halt die Frage, ob er Buy oder Sell ist, eine des Preises, ganz einfach. Also es gibt ja, in der Liga, es gibt immer McLaurin-Truther, die werden, keine Ahnung, ein First Plus für ihn verlangen und dann sage ich, alles klar, behalte ihn gerne, dafür kaufe ich ihn nicht. Aber wenn es jetzt irgendwelche Leute gibt, die zweifeln und man ihn vielleicht für einen Late First so in Richtung Draft Season bekommen kann, gerade weil auch das Season Finish so scheiße war oder so, dann muss ich schon überlegen.
Ja, klar. Er ist natürlich schon in einem anderen Alter als jetzt ein Allen Robinson,
ja.
bei dem wir vorhin gesprochen haben. Genau. Jetzt hat er 2 Jahre jünger, das macht sehr, sehr viel aus.
Ja, denke ich auch. Also da sind durchaus noch so 2, 3 Jahre Elite Production auch im Tank, wenn die Situation dann mal stimmt.
Ja, klar, auf jeden Fall. Ich gehe da gar nicht konträr. Er ist an sich ein guter Spieler natürlich. Und hoffe, dass es auch wieder zeigen kann. Dann haben wir noch einen hier eben auf der Liste. Tight End. Johnny's Tight End. Ja, was machst du mit Darren Waller? Wie ist da das Panic-O-Meter im Moment?
Ah, das trifft mich ins Herz.
Wer hätte das vor der Saison gedacht, dass wir Darren Waller in so einer Auflistung haben?
Ja, ich nicht, wollte ich gerade sagen. Also, ja, also ich habe, mein Panic-O-Meter ist hier bei einer 3, weil Waller nach wie vor, also er ist okay, ne? Er ist nicht das, was wir uns von ihm erhofft haben, also ich insbesondere. Er ist nur der Tight End 5 nach Points per Game, hat auch im Vergleich zum Vorjahr deutlich abgebaut. Target Share für Tight End ist okay, ist gut, aber zum einen, es fehlen die Touchdowns, muss man hier auch sagen. Also mit ein paar Touchdowns mehr würde die Welt auch schon anders aussehen. An und für sich, seine Rolle hat sich nicht groß geändert. Die wird sich auch in Zukunft nicht ändern, nehme ich mal an. Dementsprechend, ja, er könnte wieder ein bisschen effizienter werden, was seine Metriken angeht, so Catch Rate, True Catch Rate, sowas nicht so besonders gut. Aber ich setze da drauf, dass er wieder besser werden können, weil er einfach ein guter Spieler ist. Er ist ein Elite Tight End und ja, dementsprechend auch Panic wirklich relativ zurückhaltend. Nichtsdestotrotz, man muss natürlich gucken, was wird bei den Raiders passieren, was werden die in der Offseason machen. Natürlich, wenn jetzt die sagen, okay, unsere größte Schwäche ist die Wide Receiver Position, was so ist, dann und sagen, wir holen jetzt hier drei Receiver, was weiß ich nicht, einen in der Free Agency und oder zwei in der Free Agency und nochmal einen im Draft und investieren da massiv Kapital rein, dann muss man schon, was den Target Share betrifft, ein bisschen bangen, aber das ist ein unwahrscheinliches Szenario, weswegen ich sage, mein Panic-O-Meter ist hier noch im grünen Bereich.
Ja, bei mir eigentlich auch. Ich habe mich da am Ende auch für eine 4 entschieden, also schon noch im unteren Bereich. Natürlich ist es jetzt nicht ideal dieses Jahr gelaufen und ein Rückgang von dem Target-Share, der ist einfach nicht cool, 29% auf 24%. Aber ja, er läuft im Prinzip genauso viele Routen wie im letzten Jahr. Das, also pro Spiel, das kann man sagen. Und seine, ja, die Red Zone Looks bekommt er. Natürlich, letztes Jahr waren es 35% der Looks, jetzt sind es 30%. Aber da kann man echt, ganz ehrlich, da hin und her, das geht so schnell, dass du da mal ein bisschen fällst. Das ist einfach fluky. In 2019 zum Beispiel war er da noch bei 18% und war schon auch richtig gut. Heißt, es ist, glaube ich, auch einfach ein bisschen unglücklich gelaufen. Er hat einfach nicht genug aus den Möglichkeiten gemacht, die er hatte, Aber ich bin bei Waller auch nicht so concerned. Das war keine gute Saison, ja. Aber hier würde ich fast versuchen, ja, buy the dip.
Ja.
Würde ich da vorschlagen. Und wenn jemand tatsächlich auch deswegen, also enttäuscht ist von der Saison von Darren Waller, dann hat er jetzt einen günstigen Preis. Und wir sehen bei Kelce, wie lang Titans auch liefern können. Ich glaube, dass Waller schon, also für 2 Jahre bin ich sehr, sehr optimistisch, beziehungsweise mache ich mir gar keine Sorgen,
Ja.
dass er weiter Elite produziert. Und ich sehe auch 4 Jahre. Also auch danach noch 2 weitere Jahre von guter Production Dosis als sehr, sehr wahrscheinlich an, und daher finde ich, ist er eigentlich im Moment auch, kann man zumindest mal den Waller Owner auch kontaktieren und mal schauen, ob sich da nicht ein Deal ausgeht.
Was hältst du denn davon, wenn man jetzt aktuell Kelce-Owner ist und dann sagt, okay, Kelce ist jetzt vielleicht nicht mehr der Allerjüngste und jetzt zu sagen, du verschiffst Kelce für Waller, vielleicht kriegst du noch ein bisschen was drauf.
Boah, da kriegst du gar nichts, glaube ich. Aber gut, das, also natürlich, den Move hätte ich vor der Saison schon gefeiert. Also, wenn man den macht, ich glaube, dass es ganz schwierig ist, das zu machen, weil Kelce auch keine besonders gute Saison gespielt hat. Das heißt, und aufgrund des Alters lockst du da auch niemanden so schnell hinterm Ofen vor. Von dem her, glaube ich, ist es schwierig, aber ich würde sogar unterstützen, dass man sagt, man legt da noch ein kleines Asset vielleicht oben drauf. Also, wenn es nur ein irgendwie Handcuff Running Back ist, so ein Chuba Hubbard oder
Ja, gut.
ein Drittrunden-Pick halt so random. Also einfach so, um zu sagen, hier komm, ich weiß, Kelce ist alt, Waller ist deutlich jünger, hier komm, machen wir das. Im Prinzip den Swap, ich leg dir hier noch ein bisschen was drauf und dann ist gut. Also so, selbst den würde ich auf jeden Fall noch machen. Interessanter finde ich aber die Frage, würdest du denn zum Beispiel Mark Andrews abgeben, noch was on top bekommen? Jetzt, da müsste ich jetzt direkt mal nachschauen, was da eigentlich noch so ein bisschen vielleicht gefordert wird, und dann, um dann es auf Darren Waller abzuzielen.
Ja, also wenn mir einen Second dazu gibt, dann will ich schon machen. Ja.
Okay, ja.
Glaube schon, das wär so die Range. Aber auch wenn
Also.
ich Mark Andrews auch sehr, sehr feier und glaube auch, dass der sogar die Möglichkeit hast, oder wahrscheinlich sogar es sein wird, aktuell mein Dynasty Titan 1.
Ja,
Muss
auch
er ja sein eigentlich. Muss er ja
verdienterweise.
eigentlich sein.
Verdienterweise.
Ja.
Also, ich sag dir mal kurz, welche Spieler hier bei Keep Trade Cut direkt neben Darren Waller sind. Noch die 3 Plätze drüber: Calvin Ridley, Zach Wilson und Dallas Goedert. Und direkt die 3 drunter sind DeAndre Hopkins, Pat Freiermuth und Amon-Ra St. Brown.
Uiuiui. Also Gott.
Darren Waller ist der Tight End 7 im
Also
Moment in deren Ranking.
Goddard über Waller ist halt echt schon eine richtige Frechheit, ne? Also.
Ja, ich finde Goddard schon gut, muss ich sagen, oder mag auch die Situation da und so, es ist alles okay. Also ich finde fast ehrlich gesagt Freiermuth direkt dahinter auch, also das finde ich ja noch schlimmer
Ja, natürlich ist
in
schon,
dem Tier.
obwohl der ist natürlich jung, ne? Das darf man, also Goddard ist auch ein.
Würdest du echt, siehst du Freiermuth echt auf dem Level von Goddard? So nah.
Nee, nicht ganz, aber also ich glaube schon, dass der mittlerweile in die Richtung, in die Range geht. Kannst schon verstehen.
Okay, ja.
Naja, ich sag mal, du hast halt in Philly eine Run-Heavy, also ein sehr Run-Heavy Approach, gerade mit Hurts. Und
Ja.
Steelers werden eben, haben ihre drei, vier klaren Targets und werden auf Quarterback, also es geht fast nicht schlechter zu werden auf Quarterback nächstes Jahr und in der O-Line, also ja.
Ja. Aber interessant, also auf jeden Fall, um das, also was ich ja eigentlich sagen wollte, was ist der Preis dazwischen drin? Keep Trade Cut schlägt jetzt vor, um den Deal even zu machen, einen 23er Late First, einen Josh Jacobs, Brandon Ayuk, CEH, Aaron Jones in der Riege da drin, und das ist ja ein absoluter No-Brainer für mich,
Ja,
dann Andrews abzugeben.
klar.
Also.
Also wenn ich einen First auf Waller bekomme für Andrews, dann mache ich das all day. Also gar
Ja.
keine Frage.
Ja.
Zumal auch bei Andrews, wir haben ja drüber geredet, ist das auch nicht unbedingt. Also
Ist auch nicht
es kann
sustainable,
halt
ne?
auch, genau, es kann halt nächste Saison ganz schnell wieder anders aussehen, wenn Baltimore
Ja,
den Ball wieder mehr läuft.
der hat jetzt 3 absolut krank überragende Spiele gemacht, und natürlich explodiert einfach der Dynasty Value sofort komplett eskalativ.
Ja.
weil halt, ja, wir auch alle nur Menschen sind.
Ja, natürlich. Und Andrews ist auch aktuell aufgrund von Alter, Production, allem drum und dran, muss man ihn sicherlich in den Top 2, Top 3 in Dynasty haben, also auf der Tight-End-Position mindestens. Und auch völlig zu Recht, aber der ist halt, und ich denke, da werden wir an anderer Stelle nochmal drüber sprechen, wer so Sells sind, aber der ist halt aktuell auf jeden Fall ein Sell, natürlich.
Also bei allen Kandidaten glaube ich immer, wenn sie so heftige Value-Sprünge machen und einfach da in diese Top 10, Top 15 Assets in Dynasty reinkommen und vorschießen, Top 20 vielleicht auch, dann muss man immer drüber nachdenken. Hey, kann ich jetzt jemanden, gibt mir hier jemanden Godfather-Angebot und kann ich viele, viele Assets ja, zusammensammeln, die dann wieder für sich im Wert steigen. Das ist nichts anderes als ein Trade-Down im Startup.
Ja, genau.
Genau. Okay, super. Dann sind wir eigentlich durch mit unseren Kandidaten. Das Panic-O-Meter darf jetzt auch wieder ein bisschen abkühlen. Das packen wir wieder in den Schrank und spielen ganz rational natürlich unsere Dynasty-Takes durch.
Ja, genau.
Nee, gut, passt. Dann sind wir heute, schau mal, Alter, wir sind direkt richtig flott durchgekommen. Nur Stunde 15 ungefähr. Das ist ja, unsere Hörer werden schon ganz verwirrt sein. Wenn Sie das sehen, nur 75 Minuten, machen die vielleicht eine Abschiedsfolge oder so? Nein, kein Problem, wir bleiben am Start.
Ja, zum Abschluss des Jahres nochmal kurz und knackig, kann dann
Ja.
für die bei den Silvestervorbereitungen gehört werden. Und
Genau,
genau.
ja. Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel. Euch allen guten Rutsch, dir
Ja.
auch, Phil.
Ja, guten Rutsch, viel Erfolg im Finale.
Genau, Daumen
Und
sind gedrückt.
dann wünsche ich weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und dann sehen wir uns und hören wir uns im neuen Jahr.
Genau. Go Devil, hau deine Finalgegner nochmal mit 48 Punkten weg.
Ja,
Ich
mindestens, mindestens.
drück dir die Daumen. Wir wollen das sehen. Wir wollen die Screenshots dann im Discord sehen.
Auf jeden Fall.
Nice.
Alles
Okay,
klar.
top. Gut, haut's
Auch
rein, hau
rein.
rein.
Ciao.
Ciao.